Radio Tirol. Besser informiert. Die ORF Weltnachrichten. Es ist 20 Uhr.
Entsetzen und Empörung nach russischem Raketenangriff auf Zivilisten in Sumy. Rapid besiegt die Wiener Austria in der Fußball-Bundesliga mit 2:0. Am Mikrofon im Nachrichtenstudio Martina Kofler. Der verheerende russische Raketenbeschuss auf die ostukrainische Stadt Sumy heute früh hat international für Entsetzen gesorgt. Mindestens 34 Menschen kamen nach Angaben aus Kiew ums Leben, mindestens 117 wurden verletzt. Hartmut Fiedler berichtet.
Ein zerstörter städtischer Linienbus, einige noch brennende Autos, zusammengestürzte Häuser, Schutt und Leichen. Die Fernsehkameras fangen die Zerstörungen in Sumy mitleidlos ein. Die Helfer tun nach dem Raketenbeschuss ihr Bestes. Den Überlebenden steht der Schrecken im Gesicht. Es war sehr laut, sagte Olena. Alles bebte und dann stieg sofort Rauch auf. Meine Fenster gehen nach hinten, aber die, die auf der anderen Seite leben, waren schlimm dran. Viele Menschen wurden verletzt. Ukrainische Armeevertreter sagen, die Russen hätten Streumunition verwendet, um möglichst viele Zivilisten zu treffen. Präsident Zelensky nennt es Terror und wiederholt die Forderung nach einem Waffenstillstand und mehr Druck auf Russland.
Trotz der höheren Budgetdefizitprognose müssen die Sparpläne der Regierung eingehalten werden. Das hat heute NEOS-Chefin und Außenministerin Beate Meindl-Reisinger bekräftigt. Sonst müsse man nachbessern, sagt sie in der ORF-Pressestunde. Klaus Webhofer fasst zusammen.
-4,4%, das ist die jüngste, wieder schlechtere Prognose für das Budgetdefizit heuer. Heißt für die NEOS-Chefin, die vereinbarten 6,4 Milliarden müssen unbedingt eingespart werden.
Sollten wir das nicht tun mit den Maßnahmen, die jetzt schon akkordiert sind, dann müssen wir nachbessern.
So Meindl-Reisinger, die üppigen Förderungen zusammenstreichen will, denn da sei von der letzten Regierung zu viel Geld, Zitat, rausgeblasen worden. Im Zollkonflikt mit den USA habe die EU
klug und besonnen reagiert und gleichzeitig vor allem aber auch Stärke gezeigt.
So Meindl-Reisinger, Russland sei vom verlässlichen Partner zu einer Bedrohung geworden. Aber wie ist das mit den USA? Gilt da inzwischen Ähnliches?
Nein, das habe ich auch schon klar gesagt. Das hieße meines Erachtens, das Kind mit dem Bade auszuschütten.
Denn es werde auch eine Zeit nach Donald Trump geben.
Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga ist heute das 345. Wiener Derby zwischen Rapid und der Austria ausgetragen worden. Sieger ist diesmal Rapid, Adi Niederkorn.
Rapid war heute im Wiener Derby die bessere Mannschaft, gewinnt verdient mit 2:0 durch die Tore von Matthias Seidel schon in der 5. und Mamadou Sangaré in der 70. Minute vergibt vor allem kurz vor der Pause etliche Chancen. Die beste Möglichkeit für die Austria, ein Schuss vom Fitz an die Außenstange. Sturm damit in der Tabelle, 3 Punkte vor der Austria. Die Grazer besiegen ja schon am Nachmittag Salzburg in Salzburg mit 2:1 trotz 1:0 Führung für die Salzburger. Die Bullen jetzt 5 Zähler hinter Sturm. Rapid weiter auf Platz 5, 10 Zähler Rückstand.
Und Österreichs Handball-Nationalteam der Frauen fixiert die WM-Teilnahme in Deutschland und den Niederlanden ab November. Die Österreicherinnen besiegten im entscheidenden Qualifikations-Playoff-Rückspiel die Türkei mit 30:25 und haben damit das WM-Ticket gelöst. Das waren die Nachrichten mit Martina Kofler. Zum Wetter.
Nachdem heute viele Wolken durchgezogen sind, geht sich morgen mehr Sonnenschein aus. Aber nicht überall, von Südtirol bis Kärnten, muss man auch morgen die meiste Zeit mit Wolken rechnen. Regenschauer entstehen aber nur vereinzelt. Mäßiger Südostwind kommt auf und das bei 16 bis etwa 22 Grad. Im Laufe der Woche wird es dann noch wärmer. Am Mittwoch zum Beispiel gehen sich rund 25 Grad aus, von Salzburg über Linz bis Wien und Eisenstadt. So viel zum Wetter von Manuel Oberhuber.
Auf ein Wort. Menschen und ihre Geschichten. Im Radio Tirol.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf ein Wort. Heute bei mir Heidi Neururer, ehemalige Spitzensportlerin und Snowboard-Weltmeisterin. Herzlich willkommen, Heidi. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist.
Hallo, Waltraud. Auch ich freue mich, dass ich heute bei dir sein kann.
Auf ein Wort. Menschen und ihre Geschichten mit Waltraud Kirchl.
Wir treffen uns heute in Innsbruck. Du kommst direkt aus St. Moritz von der Snowboard-WM. Dein Arbeitsplatz dort war hinter dem Mikrofon.
Ja, ganz genau, in der Kommandatorenkabine, gemeinsam mit Boris Kastner-Hirker. Und es war, ja, war eine ganz tolle Erfahrung, wieder mal nicht als Aktive, sondern als Beobachterin dabei zu sein.
Das war jetzt aber nicht das erste Mal, dass du als Kommandatorin dabei bist.
Na genau, also ich begleite schon seit, also jetzt schon den zweiten Winter, die Parallel-Snowboarder als eben die Expertin für den ORF-Sport. Und ja, macht eine Riesenfreude. Ich sage mal, ich war so lange dabei als Aktive und habe es natürlich immer aus der Perspektive der Spitzensportlerin gesehen. Und jetzt sehe ich alles mit ein bisschen Abstand. Und auch einige Zeit war dazwischen. Und ja, es ist sehr, sehr spannend. Der Spitzensport ist nach wie vor große Leidenschaft für mich. Jetzt halt natürlich auf eine sehr andere Art und Weise. Aber ja, habe ich Riesenfreude.
Und man ist dann mittendrin in der Sache, die einem ja auch aus dem Herzen kommt, denke ich mir. Wir lernen die Heidi Neururer heute noch ein bisschen besser kennen, hoffentlich in der Sendung Auf ein Wort. Schön jedenfalls, dass wir in dieser Stunde Zeit miteinander haben.
Auf ein Wort. Menschen und ihre Geschichten. Im Radio Tirol.
Heidi Neururer heute bei mir zu Gast in der Sendung Auf ein Wort. 1979 geboren in Tirol und eine sportliche Laufbahn hingelegt, die sich sehen lassen kann. Snowboard-Weltmeisterin 2007. Heidi, stelle ich jetzt einfach nur mal so ein bisschen vor. Vorher Vize-Weltmeisterin und Vize-Europameisterin gewesen und dann 2013 war dein letztes Rennen. Dann hast du dich nur mehr der Ausbildung gewidmet. Studium der Wirtschaftswissenschaften. Du bist Coach, du bist Mentaltrainerin, Unternehmensberaterin. Du bist auch Buchautorin. Das neue Buch liegt jetzt vor dir. Meine Frage an dich, was ist für dich Selbstführungskraft, ein Wort, das mir in deinem Zusammenhang total ins Auge gestochen ist.
Ja, die Selbstführung ist etwas, was mich schon ganz früh begleitet hat. Ja, als Spitzensportlerin, sage ich mal, ist es etwas, was man im Laufe der Karriere aus meiner Sicht fast schon lernen muss, weil um wirklich Spitzenleistungen bringen zu können, braucht es diese Fähigkeit, sich selber zu führen.
Und heißt, auf gut Deutsch.
Also sich selber zu führen heißt für mich, dass ich mich selber kenne. Ja, dass ich weiß, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was triggert mich, wie ticke ich in schwierigen Situationen. Dann heißt für mich auch, dass ich weiß, was sind meine Ziele im Leben, was habe ich für Vision. Und dass ich mir auch den Weg dorthin irgendwo committe. Also dass ich da für mich ganz klar weiß, okay, den Weg gehe ich jetzt. Dann heißt Selbstführung für mich aber auch, dass ich weiß, welche Strategie ich da verfolge. Also wie will ich das erreichen? Ja, mhm. Es gibt ja viele Wege, die immer nach Rom führen. Und was für mich auch ganz entscheidend ist, wenn es dann um entscheidende Momente geht, wie wenn ich dann im entscheidenden Duell bei einer Weltmeisterschaft am Start stehe, kann ich das dann loslassen? Kann ich mit dem hingeben? Um im Sportlerjargon zu sprechen, schaffe ich es dann wirklich in dem Moment in den Flow zu kommen? Also das heißt, es sind mehrere Komponenten, was Selbstführung angeht.
Das kann ich eigentlich lernen, oder? Das kann ich mir aneignen. Ja, sie nickt. Ich möchte einen Versuch jetzt starten. Und zwar frage ich dich nicht, wie es sich angefühlt hat, als du Vize-Weltmeisterin und Weltmeisterin geworden bist. Ich frage dich jetzt, der Moment, nachdem alles eingesackelt war, jetzt hat sie einfach den Weltmeistertitel. Was war denn damals für dich dann das Ziel? Du sprichst, man muss ein Ziel vor Augen haben. War es dann die Ausbildung oder was war das dann?
Okay, da muss ich glaube ich ein bisschen ausholen, um diese Frage zu beantworten. Also ich habe relativ jung schon für mich klar gewusst, was mein Ziel ist. Und habe dann in jungen Jahren eine schwere Lungenentzündung gehabt, die was nicht mit 2-3 Wochen erledigt war, sondern es war wirklich eine lange Auszeit damit verbunden. Und eben auch ein Erlebnis, was mir nach vielen Wochen die Husten in der Waagrechten verbracht habe.
Wie alt warst du da?
Da war ich 20, wo ich dann so eine tiefe Verbindung zur Natur wahrgenommen habe, wo ich wieder langsam gesund geworden bin, die mich einfach extrem reflektieren hat lassen. Mhm. Also das heißt, ich habe damals für mich erkannt, so wie ich meinen Weg bisher gegangen bin als Spitzensportlerin, war nicht mehr möglich.
Also, magst du uns verraten, was dein Ziel denn da war? Weil du sagst, du hast ja genau gewusst, was dein Ziel wäre.
Mein Ziel war schon relativ jung, Weltmeisterin zu werden. Und das habe ich einfach verfolgt mit einem Ehrgeiz, der nicht gesund war. Also ich war zu ehrgeizig, zu engständig und über weite Strecken schon verbissen, was eben auch zu dieser schweren Lungenentzündung geführt hat. Und daraus ist eben, wie gesagt, da ist dann ein Moment passiert, wo ich dann nach vielen, wie gesagt, Wochen wo mir der Arzt erlaubt hat, wieder ins Freie zu gehen, einmal Sonnenlicht und frische Luft zu tanken. Und ich bin dann draußen gesessen. Man muss sich vorstellen, mein Körper war total ausgezehrt, ich war mental extrem angeschlagen. Und plötzlich war da diese wunderbare Winterlandschaft, ja, die ich schon 100-mal gesehen gehabt habe, wahrscheinlich 1000-mal, ja. Aber die in dem Tag einfach so anders war, so unwirklich. Alles war so intensiv, so, ja, so einzigartig, so eindrucksvoll. Ich habe damals nicht gewusst, was mit mir passiert ist, aber so diese tiefe Verbindung zur Natur hat mir in dem Moment ja wieder Leben eingehaucht. Also ich habe mich innerhalb von ein paar Minuten wieder total lebendig gefühlt. Und aus diesem lebendigen Gefühl heraus und dieser tiefen Verbindung zur Natur ist es eine Zwiesprache auf meiner Bank passiert. Und daraus habe ich dann über die nächsten Wochen halt sehr viel reflektiert und habe für mich ganz klar erkannt, wenn ich wirklich mein Ziel erreichen will, werde ich was ändern müssen in meinem Leben. Und habe da dann so langsam, sind so innere Bilder so da gewesen, wo ich gewusst habe, der Sport muss für mich mehr sein als Wettkampf. Ja, also ich muss über das hinauswachsen. Und da habe ich dann erkannt für mich, aber erst viel, viel später ist mir das bewusst geworden, dass der Spitzensport für mich ein Vergrößerungsglas sein kann, um die Welt zu entdecken. Mhm. Und diese Vision war noch, um jetzt beantworte ich erst eine Frage, wo ich dann aufgehört gehabt habe, habe ich das Ziel erreicht gehabt. Aber die Vision dahinter, den Spitzensport für mich als persönliche Weiterentwicklung zu verwenden oder zu sehen, das war ja immer noch da und ist auch jetzt immer noch da.
Also ich übersetze jetzt, es gibt Momente im Leben, wo einem manches Mal das Geschenk gegeben wird, es ist jetzt plötzlich alles klar. Und man muss, wenn man ein Ziel erreicht hat, nicht die schönen Begleiterscheinungen danach einfach alle über Bord werfen und sich neue Ziele suchen, sondern wie in deinem Fall, du hast ja mit dem Sport weiter zu tun, du profitierst ja in deinem Berufsleben, in deinem Privatleben nach wie vor von deiner sportlichen Karriere.
Ganz genau. Und das war das Schöne, was ich dann eigentlich während meinem Studium an der Universität in Innsbruck erfahren habe. Ich weiß es nur, wie es heute war. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich da für mich irgendwie, was das angeht, also auch die mentalen Aspekte oder eben was die Vision betrifft, dass ich da irgendwie großartig neue Erkenntnisse sammle. Ich habe mir eher gedacht, okay, ich rüste mich jetzt fürs tatsächliche Leben. Mhm. Ja. Und ich weiß nur, wie es heute war, wie beim Professor Dr. Matzler, der ja ein sehr bekannter Strategieprofessor ist, da in der Aula gesessen bin und für mich erkannt habe, wie er, also er hat eine Anekdote erzählt von den drei Steinmetzen, die was viele wahrscheinlich kennen. Also drei Steinmetze arbeiten auf einer Baustelle und da kommt ein Passant vorbei und fragt, was sie da tun. Und der erste Steinmetz sagt, ich verdiene meinen Lebensunterhalt. Der zweite Steinmetz sagt, ich liefere die beste Steinmetzarbeit weit und breit. Und der dritte sagt eben, ich baue eine Kathedrale. Und mit dieser Anekdote hat einfach diese Wichtigkeit einer Vision betont. Und ich bin da drinnen gesessen und habe mir gedacht, okay, also da ist mir erst bewusst geworden, dass ich in jungen Jahren schon Vision gehabt habe, aber ohne es zu bemerken. Und warum diese Vision so kraftvoll war. Und das war total spannend. Also ausgerechnet während dem Wirtschaftsstudium habe ich für mich eigentlich Erklärung dafür bekommen, was in jungen Jahren passiert ist. Und umso schöner ist es natürlich jetzt, weil der Spitzensport ist für mich immer noch Vergrößerungsglas. Und jetzt verwende ich ihn halt nicht nur mehr für mich, sondern auch mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite.
Ja, eben, du bist ja Coach, du teilst ja deine Erfahrungen. Alles, was du gesammelt hast, nimmst du jetzt mit.
Es schließt ja für mich auch immer wieder der Kreis und darum war das einfach für mich danach, also nach meiner sportlichen Karriere, wirklich die beste Entscheidung, wirklich auf die Uni zu gehen und mir einfach mal das Leben von einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Ja. Also ich kann mich noch gut erinnern, wo ich am Anfang drinnen gesessen bin, sage jetzt einmal in die verschiedensten Module und meistens als Älteste irgendwo da war und aber noch so wissbegierig war und wie ich für mich erkannt habe, wie die Wissenschaft einfach ganz eine andere Perspektive hat. Und das Erste, was ich gelernt habe auf der Uni, ist einfach das, was heute war, ist, morgen wieder anders sein kann, wieder widerlegt sein kann, also dass nichts fix ist. Und der Gedanke hat mir einfach extrem gefallen, weil das im Sport irgendwie auch so war. Ja, ich war immer schon mit dieser
Unsicherheit, sage ich jetzt einmal, in Verbindung, weil da war auch nie immer alles fix. Ja, es ist jetzt für den Moment, hat man mal diese Erkenntnisse in der Wissenschaft und morgen kann schon wieder alles anders sein, wenn eine neue Studie heraus ist. Und das war schon vom Denken her, wie gesagt, für mich sehr, sehr wertvoll, um eine andere Perspektive aufs Leben zu bekommen. Mhm.
In dieser Sendung gibt's auch eine bestimmte Frageform und ich habe jetzt für dich Einwortfragen vorbereitet. Das heißt, ich sage dir ein Wort und bitte dich um deine Assoziation. Motivation.
Habe ich Gott sei Dank immer.
Egal, was im Leben kommt, du kannst dich wieder motivieren, auch nach Rückschlägen.
Ja, Motivation ist für mich ein Wort, da tue ich mich oft schwer, wenn andere sagen, sie haben keine Motivation, weil ich das nicht kenne. Also ich kenne ja eher dieses Gegenteil, immer zu viel zu wollen. Mhm. Ja, es ist eher so, dass ich mich bremsen muss. Mhm. Ja, und Motivation war noch nie in meinem Leben ein Problem.
Das nächste Wort, Erholung.
Da haben wir schon. Sind die Fragen auf mich selber bezogen, oder? Okay, natürlich. Also Erholung, mittlerweile kann ich sehr gut, aber lange Zeit war es eine große Challenge, mal Ruhe zu geben, also wirklich mal Pause zu machen. Also es hat der Zeit gedauert, bis ich als Spitzensportlerin gelernt habe, dass man eigentlich in der Erholung besser wird und nicht während dem Training, aber mittlerweile kann ich schon sehr gut.
Was ist denn für dich der Inbegriff für Erholung?
Viele kleine Pausen, zum Beispiel mir auf die Terrasse zu setzen mit einem Kaffee, mich von den Sonnenstrahlen im Gesicht berühren zu lassen. Also diese Mini-Urlaube, aber auch dann einmal im Urlaub wirklich mal alle vier von sich zu strecken. Und für mich ist Erholung wirklich Ruhe. Also allein sein, Ruhe, Seele baumeln lassen und sich einfach treiben lassen.
Da komme ich jetzt ja gleich zum nächsten Punkt. Eine sich erholende Heidi Neururer, wie stelle ich mir die denn vor? Ist die dann irgendwo auf einem Strand oder gehst du da in irgendeinen Park oder was machst du?
Ja, ich gehe sehr gern spazieren, also sehr gern ausgedehnte Spaziergänge, bin dann sehr, sehr gern alleine und am Strand ist es schon so, als ich im Urlaub gehe, mache ich dann lange Sandstrände, trinke einen Kaffee dazwischen, lese vielleicht einmal ein paar Zeilen, aber es ist schon wirklich dieses Nichtstun.
Mhm. Und das Nichtstun ist auch ganz besonders schön, wenn du auch ganz alleine unterwegs bist. Kennst du das? Ganz alleine zu reisen?
Ja, das kenne ich sehr gut. Also ich habe auch während meiner aktiven Zeit schon habe ich einige Hawaii-Reisen gemacht, wo ich teilweise mit Freundinnen, mit Freunden, aber auch alleine war. Und umso öfter man alleine mal wohin reist, umso mehr genießt man das, weil man halt wirklich...
Und
das klingt vielleicht ein bisschen egoistischer, weil man wirklich immer das machen kann, was man will und total frei ist. Also das heißt jetzt nicht, dass ich nicht mit anderen auch gern was mache, aber es ist halt was anderes.
Dein Profi-Tipp für alle Menschen, speziell Frauen haben, das ist mir aufgefallen, die sagen, alleine reisen ist super, nur beim Essen ist es blöd.
Das stimmt, das ist mir am Anfang auch aufgefallen. Naja, was ich versuche, dass ich mich gleich mit dem Kellner recht gut stelle.
Der bleibt dann eine halbe Stunde neben dir stehen.
Das wenn ich dann am PC muss oder so, dass dann auch mein Platz danach auch noch da ist.
Buch lesen?
Zum Beispiel, ja, ich habe mir auch schon Zeitschriften oder ein Buch einmal mitgenommen, je nachdem, wo jetzt das Restaurant ist. Oder ich liebe es mittlerweile, Menschen zu beobachten. Vielleicht ein bisschen unauffällig oder so. Oder auch ab und zu zuzuhören, so ein bisschen. Was reden denn andere? Einfach so diesen Beobachter so ein bisschen in mir wachzurütteln, ist auch oft spannend. Mhm. Also jetzt ohne groß irgendwie was zu bewerten, sondern einfach das ein bisschen auf sich wirken lassen.
Interessant, also die Perspektive zu wechseln, nicht diejenige sein, die beobachtet wird, sondern die anderen anschauen, was sie gerade tun und was sie sagen und reden.
Ganz genau, also das hat mir eine Dame mal empfohlen, mit der ich sehr lange gearbeitet habe, also ein systemischer Coach, die was mir die Aufgabe gegeben hat, setz dich irgendwo in ein Café und wenn du die Möglichkeit hast, was mitzuhören, hoch mit und hör, was du zwischen die Zeilen liest. Das war eigentlich während meiner Ausbildung auch so eine Aufgabe. Und das habe ich mir dann irgendwann einmal angefangen und seitdem tue ich das eben, wie gesagt, recht gern. Und ich finde es einfach spannend.
Wir lernen heute Heidi Neururer kennen. Würde jetzt schon mal sagen, berühmte Tirolerin, da sind wir ja stolz auf dich. Sie ist Snowboard-Weltmeisterin, war vorher Vize-Weltmeisterin und hat dann den Titel doch noch für uns geholt. Vielen Dank im Nachhinein. Es war 2007, ganz großartig. Heidi Neururer kommt aus einer wirklich sehr, sehr sportlichen Tiroler Familie. Du bist ja die Cousine von Benny Reich. Seid ihr in der Kindheit miteinander aufgewachsen? Hat sich dieses Wir sind die Sportler-Fam, hat sich das durchgezogen?
Ja, als Kinder haben wir uns schon viel gesehen.
Wie ist der Verwandtschaftsverlauf eigentlich?
Der Papa von Benny, also der Onkel Lois, ist der Bruder von meiner Mama, von der Margret, genau. Und also die Schwester von Benny, die Reich-Karina, ist ja gleich alt wie ich. Der Benny ist ein Jahr älter wie ich. Und ja, wir waren schon in der Kindheit, haben wir uns natürlich immer wieder gesehen, aber dadurch, dass wir doch eine gute halbe Stunde auseinander wohnen und auch für die Skigebiete, der Benny war eher in Jerzens unterwegs und ich halt eher am Gletscher und bei uns daheim. Also die Karriere ist schon, sage ich jetzt einmal, nicht gemeinsam entstanden, sondern jeder für sich ist einfach seinen Weg gegangen.
Was uns wieder bestätigt, das ist eine totale Sportlerfamilie offensichtlich.
Ja, ganz interessant. Also was mir auch aufgefallen ist, also dieses, wenn wir zuerst schon geredet haben, was das Thema Motivation und so angeht und auch diesen Ehrgeiz, also den habe ich schon ganz klar von der Mama. Ah. Also der Papa ist da eher der Gemütliche. Mein Papa ist ja staatlich geprüfter Skilehrer und Bergführer, ist mittlerweile 87 und ist von der Person her so die Ruhe und Gelassenheit. Und die Mama ist schon sehr die Ehrgeizige und es könnte schon sein, dass das mit dem zusammenhängt. Genau.
Aus dem Reicheck kommt.
Genau.
Heidi Neururer, wir spielen ein bisschen weiter. Entweder-oder-Fragen habe ich auch für dich vorbereitet. Frühaufsteherin oder Nachteule? Wie stelle ich mir die Heidi vor?
Eindeutig, ich bin der Nachtmensch. Leider. Ich würde mir so wünschen, dass ich es aufstehe in der Früh, aber es war für mich schon von klein auf. Der Papa hat mich teilweise dreimal wecken müssen. Es ist einfach so. Wenn es Abend wird, auf einmal ist die Energie da.
Das heißt, du kannst am Abend auch noch das Fitnessstudio stemmen, du machst am Abend deine Schreibarbeiten oder hast früher gelernt?
Ja, das ist wirklich, also teilweise bis spät in die Nacht hinein, für mich alles kein Thema, aber wenn es heißt früh aufstehen, ich meine, ich kann es natürlich, ich habe es ja über lange Zeit müssen, aber das ist für mich wirklich eine Challenge. Mein Körper ist einfach anders eingerichtet.
Aber hey, es ist ja wirklich so, gerade als Spitzensportler hast du ja so einen Tagesablauf, so einen knackigen, oder? Das ist ja nicht so, dass man sagt, ach, jetzt schauen wir mal nach im Zimmer von der Neururer, ob die schon auf ist, sondern da heißt es ja raus und alle gleichzeitig.
Natürlich, ich meine, wir waren alle immer gemeinsam unterwegs und speziell im Herbst und Winter steht man ja auf, wenn es dunkel ist. Also wir waren teilweise erst am Gletscher, wo es dann langsam hell geworden ist. Und die Tage waren natürlich komplett durchgeplant, auch vom Training her. Ich meine, an das habe ich mich einfach gewöhnt. Aber es ist mir halt in der Früh immer schwer gefallen. Ich meine, die Rennen waren ja dann auch bei uns am Vormittag die Qualifikationen, Nachmittag das Rennen. Der hat auch funktioniert. Ja, ja. Aber interessanterweise, wir haben ja auch einige Nachtfinales gehabt. Und das ist mir dann einfach besser gelegen. Es ist einfach so, es ist auch jetzt und so, wenn ich aufstehe, muss ich kriege alles hin. Aber man merkt es halt einfach von der Energie her, ich merke es auch daheim, wenn es halt zum Abend hin wird.
Dann kommt der Schub.
Dann lebe ich auf, ja.
Das heißt, du gehst auch aus?
Früher ja, mittlerweile eigentlich nicht mehr. Nein. Bin lieber daheim und mache am Abend noch alle möglichen Sachen, wie von Yoga angefangen bis zu lesen. Eben, wie du schon vorher gesagt hast, Schreibarbeiten, aber...
Gemütlich ist es geworden. Gemütlich ist es geworden. Wir haben über Urlaub und Erholung schon gesprochen und trotzdem interessiert es mich, Berg oder Meer?
Boah, wenn ich mich entscheiden muss, Berg. Ja, das sind einfach die Liebe zu den Bergen. Ich bin in den Bergen aufgewachsen. Nein, die Berge sind schon mein Leben, ja. Berge finde ich schon sehr faszinierend, einfach weil man sie, einfach wie vorher schon erwähnt habe, weil man einfach so die Perspektive wechseln kann. Gell? Zuerst sieht man den Berg von unten und dann geht man auf hier und dann am Weg hinauf ändert sich ja permanent die Perspektive und wo man dann oben diesen Überblick hat,
das ist cool, ja.
Das ist schon was sehr, sehr Schönes. Und,
ja, wie stelle ich mir das vor? Welche Urlaube verbindet oder hast du schon verbunden mit der Liebe zum Berg?
Ja, da fällt mir jetzt zum Beispiel wieder Hawaii ein. Die haben ja ganz viele so Tracks und auch diese vulkanischen, Berge ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die haben da total coole Hikes, immer wo es irgendwo rauf geht. Aha. Und wo man halt dann so ein bisschen einen Überblick über die Insel bekommt. Und das hat mich schon immer fasziniert und wenn ich dann irgendwo bin, habe ich immer das Gefühl, ich muss irgendwo schauen, wo ich so von oben eben irgendwie den Überblick kriege, dass ich weiß, wo bin ich, genau.
Ja, spannend. Spontanität oder Planung?
Spontanität, eindeutig.
Bauchmensch dann auch, oder?
Ja, total. Also ich tue zwar schon gern planen, aber die ändern sich meistens die Pläne. Ja, ist nicht immer super, aber diese Spontane, nein, ich bin vom Typ her schon sehr die Spontane.
Das heißt, mit welchen Auswirkungen jetzt auf das Leben? Was ist das Spontanste, was da einfällt, was du jetzt uns erzählen magst in deinem Leben, was du umgesetzt hast?
Boah, da hat es sicher einige Dinge gegeben, aber ich bin zum Beispiel einmal mit einem Freund ganz spontan, also ist ein lieber Freund von mir, ganz spontan zum Beispiel auf Urlaub geflogen, einfach so mitten im Winter. Es war schon nach meiner Karriere und
heute ja, ausgemacht und übermorgen geflogen.
So ungefähr, genau, wo ich dann 10 Tage im Süden war, wo einfach für mich vom Gefühl her gepasst hat, wo ich sämtliche Termine dann verschoben habe. Das fällt mir jetzt auf die Schnelle ein. Ansonsten, ja, mich kann man einfach anrufen und sagen, du, was tust du jetzt? Hast du Lust, das und das zu tun? Und wenn es gerade reinpasst, nachher bin ich da eigentlich
dabei. Bist du dabei. Und nicht so, ich muss in meinem Kalender nachschauen, na, heute habe ich das und das und das eingetragen. Unverschiebbar geht nicht.
Nein, und ich glaube, das habe ich einfach auch im Spitzensport gelernt. Gell? Also Spontanität im Sinne von Flexibilität auch, gell? Weil im Sport lernt man halt schon, dass Dinge sich sehr, sehr schnell ändern können. Ja. Und da glaube ich, habe ich sicher viel mitbekommen, um eben flexibel, anpassungsfähig zu sein. Und da gehört für mich die Spontanität einfach auch irgendwo dazu.
Jetzt bin ich gespannt bei unserer nächsten Entweder-Oder-Frage, was da jetzt kommt. Teamarbeit oder Einzelkämpferin?
Ja, ich bin ganz klar Einzelkämpferin. Als Sportlerin speziell ist ein Team natürlich um sich zu haben sehr, sehr wichtig, aber ich bin schon diejenige, die was sehr, sehr gerne sich selber vertraut und auch Dinge allein, sage ich mal, bewerkstelligen kann. Wenn ich ein gutes Team um mich habe, bin ich dann schon auch kooperativ. Also hab ich auch im Spitzensport gelernt und auch erfahren, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann. Und ich habe für mich einfach irgendwann einmal erkannt, wenn es hart auf hart geht, dann verlasse ich mich gerne auf mich selber.
Du hast ja einem Team vorgestanden auch in den letzten Jahren. Du warst die Geschäftsführerin des Kompetenzzentrums, heißt es Hotel- und Kompetenzzentrum in der Lizum. Das warst du viele Jahre lang. Mhm. Da war jetzt wahrscheinlich mit Einzelkämpferin nicht so viel am Hut, oder?
Ganz genau, ja. Das ist jetzt ein interessanter Punkt, was du ansprichst. Da kann ich vielleicht einen ganz guten Vergleich herstellen. Ich meine, im Snowboard-Team war es um einiges einfacher, Teil eines Teams zu sein, weil jeder im Prinzip Profi war und genau gewusst hat, was zu tun ist, ja. Und in einem Betrieb, so wie es im Lizum 1600 war, was ein Hotel- und Ausbildungszentrum ist, es war ja auch während der Zeit, wo Corona war, mir war zumeist extrem unterbesetzt, wie viele andere Betriebe auch. Und wir haben einfach keine Fachkräfte bekommen. Und da ist es dann teilweise schwer, von einem Team zu sprechen. Ja, ja, ja. Natürlich habe ich unser Team oder mein Team so geführt, dass es schon für mich ein Team war. Aber da gibt es ja diesen bekannten Spruch, Team, als wenn man es als Akronym sieht, also T-E-A-M, toll, ein anderer macht's. Und wenn man halt einfach mit Menschen zusammenarbeitet, die was einfach keine Fachkräfte sind, dann ist es halt oft so, dass halt andere das kompensieren müssen. Das war halt zu dieser Zeit, wie gesagt, speziell jetzt auch während Covid. Mhm. Aber natürlich hat es ein Kernteam gegeben, was sehr, sehr gut zusammengearbeitet hat, sonst hätte es auch nicht funktioniert. Und wie gesagt, wenn ich jetzt selber entscheiden kann, dann genau selber da die Verantwortung zu übernehmen.
Das bringt mich jetzt zu einer weiteren Frage an dich, Heidi. Die Covid-Zeit hat dich, wie viele andere auch, unglaublich stark erwischt. Du bist ja wirklich krank geworden noch einmal und das ist jetzt nicht innerhalb von kurzer Zeit vorbei gewesen.
Ganz genau. Also nach meiner Lungenentzündung, die ich jetzt auch schon angesprochen habe, war wirklich auch ein sehr einschneidendes Erlebnis war für mich als junge Sportlerin, wo ich dann eben als Geschäftsführerin von einem großen Betrieb in einer, ja, von Haus aus schon sehr herausfordernden Zeit, eben wie gesagt mit Unterbesetzung und so weiter, dann nach der eigenen Covid-Erkrankung einfach gemerkt habe, irgendwas ist anders. Mhm. Also ich habe dieses Post-Covid dann mehr oder weniger gehabt, wo sich dann mehr oder weniger nach der Erkrankung so, ich würde sagen mal so 4 bis 6 Wochen danach einmal so richtig abgezeichnet hat, wo ich gemerkt habe, ich bin immer die gleiche, wo ich einfach plötzlich komplett mehr oder weniger eingebrochen bin, mir dann zuerst eine Auszeit genommen habe, weil ja dann die Saison auch vorbei war, also es war dann die Wintersaison vorbei, konnte man dann auch eine Auszeit nehmen und habe aber dann gemerkt, dass es einfach schlechter wird, also ich habe ganz extrem diese Erschöpfungssymptomatik gehabt, das ist dieses Fatigue, was man sich, glaube ich, wenn man das selber nicht erlebt hat, ich habe mir das nie gedacht. Also ich bin wirklich wie ein Waschlappen unter Anführungszeichen auf der Couch gelegen, bin in der Früh aufgestanden, habe gerade und gerade mir was zum Frühstück errichtet. Und dann ist noch seine sämtliche Symptome dazugekommen. Jeder hatte da ein bisschen andere Symptome, also so wie Muskelschmerzen ganz massiv, Brain Fog, Wortfindungsstörungen, also wirklich eben gefühlt komplett durch den Wind. Und dann habe ich wieder versucht, zu arbeiten beginnen. Das hat dann überhaupt nicht funktioniert. Und ich war dann auf Reha. Und dann haben wir gemeint, okay, jetzt geht's vielleicht bergauf. Habe dann wieder versucht, beruflich einzusteigen. War dann natürlich auch für das gesamte Team sehr schwierig. Wie gesagt, wir waren von Haus aus schon unterbesetzt. Ja, die Mitarbeiter merken das natürlich dann, dass du nicht mehr diejenige bist, die du vorher warst, die was mehr oder weniger das alles immer im Griff gehabt hat. Ja, es war dann sehr, sehr schwierig, weil natürlich die einen das schon verstanden haben, andere wiederum nicht. Mhm. Und wenn es dir halt einfach wirklich nicht gut geht, aber du sitzt ja da und man sieht da ja nicht wirklich was an. Das ist ja diese Problematik und wenn jemand das nicht nachvollziehen kann, ist das ganz, ganz schwierig. Und ja, schlussendlich ist es mittlerweile so, dass ich sagen kann, es geht mir zu, ich würde sagen, ich bin vielleicht zu 85-90% wieder gesund, aber von fit ist noch weit entfernt. Also es ist jetzt schon über 3 Jahre her. Es war ein langer Weg, sage ich mal, bis ich jetzt wieder da sitzen kann und mit dir wieder wirklich ganz normal reden kann.
Welche Strategie hast du angewandt, damit es dir so geht, jetzt wie es dir geht? Viele Therapien oder eben Selbstheilung auch angeworfen oder wie geht es?
Naja, ich war zuerst mal auf Reha. Ich habe dann alles Mögliche probiert. Ich habe sehr viel mit Infusionstherapien gemacht, mit einem Arzt, den was ich vorher schon gekannt habe. Dann Osteopathie. Was mir sehr geholfen hat, war Shiatsu. Also mein Energiehaushalt war auch komplett durch die Gegend gewürfelt, sage ich jetzt einmal, hat nichts mehr zusammengestimmt. Und wenn man dann eben in seinem Verlauf drinnen ist, man lernt immer wieder neue Menschen kennen, die was einem irgendwo dann wieder ein Stück weiterhelfen. Dann habe ich Neuroathletik gemacht. Das hat mir auch ein Stück weitergebracht.
Was ist Neuroathletik?
Neuroathletik ist das Training des neuronalen Systems, also dieses Zusammenspiel zwischen Gehirn und Körper.
Ah, okay.
Ganz genau, wo sehr viel mit dem Stammhirn einfach auch arbeitet, wo ganz viel die Atmung eben auch beteiligt dran ist, weil der Virus einfach sehr viele Auswirkungen eben auf das neuronale System hat, was bei mir dann eben auch der Fall war. Also ich habe mich dann einfach nicht mehr erholt. Also ich habe im Sitzen einen Puls von 100 gehabt und ich war so gestresst innerlich, obwohl ich eigentlich keinen Stress gehabt habe, einfach weil mein Nervensystem komplett, sage ich jetzt einmal, in Disbalance war.
Also eigentlich der gesamte Fokus auf, ich muss alles dran setzen, dass ich wieder gesund werde.
Ich glaube, schlussendlich war es jetzt dann einfach eine Mischung aus ganz, ganz vielen Dingen, was mir dann mehr oder weniger wieder zurück ins Leben gebracht hat. Aber ich glaube, in dem Moment, wo es dir einfach auch so schlecht geht, hast du einfach auch keinen Überblick. Ja. Gell? Also ich habe einfach auch nicht mehr klar denken können. Und was ich für mich einfach auch herausgefunden habe, ich habe dann einfach auch die Grenzen vom mentalen Bereich herausgefunden. Weil ich glaube schon, dass ich mental grundsätzlich sehr, sehr stark bin. Ich habe aber dann einfach gemerkt, ich kann mental in dem Moment nicht wirklich was bewerkstelligen, weil einfach mein ganzer Körper so geschwächt war, dass das einfach Überhand angenommen hat. Erst ab dem Zeitpunkt, wo sich der Körper dann erholt gehabt hat, also mit diesen ganzen Maßnahmen, die ich gerade erzählt habe, war ich dann in der Lage, auch mental dann irgendwann einmal, weil du am Anfang angesprochen hast, Selbstheilung, war ich dann wirklich mal in der Lage, wieder zu meditieren, einmal meinen Geist zu beruhigen, mal hinzusetzen und wirklich mich wieder zu spüren. Wo ich dann irgendwann einmal gemerkt habe, okay, mein Körper ist jetzt langsam wieder bereit, aus eigener Kraft wieder gesund zu werden. Mhm. Weil am Anfang habe ich einfach diese Hilfe, diese Unterstützung gebraucht.
Wie gut, dass es so ist, dass du jetzt bei uns sitzen kannst und in deiner Energie bist und uns von einer Zeit erzählen kannst, die Gott sei Dank wirklich im Großen und Ganzen vorbei ist. Wir erinnern uns miteinander aber auch an eine Zeit, in der du enorm gut drauf warst, auch körperlich. Dancing Star im Jahr 2016. Du, das ist jetzt 9 Jahre her.
Ganz, ganz tolle Show, ja. Ich habe damals eine Riesenfred gehabt. Ja. Ich war gerade mit meinem Studium fertig, mit Wirtschaftswissenschaften, wo der Anruf gekommen ist, habe ich mich riesig gefreut. Schau es nach wie vor noch. Ich war jetzt im ORF-Zentrum unlängst und habe, glaube ich, Schnick gesehen, zufällig. Und Fieber mit, ja, es ist halt, ich habe das natürlich damals sehr, sehr ehrgeizig gesehen, bis dass ich dann erkannt habe, okay, es ist Showbusiness, es ist einfach ein anderes Business. War aber super toll, mal reinzuschnuppern. Ja, ich meine, als Sportlerin ist man ja eher so ein bisschen maskulin geprägt, ja, und plötzlich darf man schöne Kleider anziehen, kriegt man falsche Wimpern aufgeklebt, die Haare gemacht. Und das erste Mal, wo ich dann wirklich richtig geschminkt war, habe ich mir gedacht, okay, ist das nicht ein bisschen too much? Bis ich dann gelernt habe, dass einfach mit dem ganzen Licht dann, sage ich mal, dazu. Im Ballroom, das dann einfach, dass es das einfach braucht. Das war schon, war einfach auf eine ganz andere Art eine ganz tolle Erfahrung.
Schwingt noch ein bisschen mit, diese Erfahrung, wenn du das jetzt anschaust. Sehr schön. Heidi Neururer heute zu Gast in der Sendung Auf ein Wort. Du hast uns was mitgebracht, einen persönlichen Gegenstand oder eine persönliche Erinnerung. Was ist es denn? Was hast du dir ausgesucht?
Genau, also nachdem du ja siehst, dass nicht wirklich was da ist, ist es was, was zu groß ist.
Okay.
Was ich hätte mitnehmen können, und zwar, das ist die Bank, auf der ich damals gesessen bin, wo ich ganz am Anfang davon gesprochen habe.
Im glitzernden Schnee mit der Schubumkehr in die Natur und ins Gesundwerden. Ist es diese Bank?
Ganz genau.
Wo steht diese Bank?
Eigentlich hat es 4 Bänke von davon gegeben. Ich bin halt immer auf einer gesessen. Und diese Bank gibt es tatsächlich immer noch. Also die steht jetzt ein bisschen an einem anderen Platz bei uns, weil wir da mal umgebaut haben daheim. Und von dieser Bank schreibe ich eben auch in meinem Buch. Und unlängst ist ein Leser von meinem Buch zu uns heimgekommen.
Zum Probesitzen.
Er hat diese Bank gesucht. Und genau, also das ist so mehr oder weniger meine, wenn man so will, ja, Erkenntnisbank, also wo ich halt nach meiner Lungenentzündung gesessen bin und für mich klar war, ich darf mein Leben ein bisschen neu ausrichten. Mhm. Da darf ein bisschen mehr Lockerheit rein, also von der Ehrgeiz, von der krankhaft ehrgeizigen Sportlerin zur Sportlerin, die was einen gesunden Weg gefunden hat, um ihren Weltmeistertitel zu erreichen.
Genau. Ich möchte aber trotzdem noch wissen, wie schaut die Bank aus und wo schaut man hin?
Die Bank ist eine sehr stabile Bank. Also es ist jetzt ein Eisengestell mit so ganz schönen, schmalen Holzbrettern.
Okay. Die der das Papa ist eine damals, private Bank.
Naja, die ist bei uns daheim vor der Frühstückspension gestanden. Da sind auch, wir haben, konnten auch die Gäste sitzen.
Ja, ja.
Mit so ganz schönen, mit so einem tief dunklen gestrichen. Hat der Papa selber gemacht.
Die Latteln.
Die Latten, danke schön. Also so eine richtig stabile Bank. Und hinten ist es ein bisschen abgerundet, dass er da an der Rückenlehne oder da im unteren Bereich. Also man kann so richtig schön stabil sich reinsetzen. So schaut die Bank aus.
Und wenn ich jetzt die Hand also, vor die Augen lege, wo sehe ich hin?
Man sieht den Talschluss vom Pitztal, den Mittagskogel. Eine wunderschöne, wie gesagt, Aussicht. Und man sieht eben auch links Richtung Hausberg, Brandkogel rauf. Also Blick in die Berge Richtung Süden.
Und der Blick in eine gute Zukunft offensichtlich war das damals auch.
War damals so, genau. Und ich habe interessanterweise eben als junge Sportlerin wirklich den Blick für meine Heimat eigentlich entdeckt, gell? Weil vorher war alles selbstverständlich. Der Berg war irgendwo Mittel zum Zweck zum Snowboarden. Mhm. Und ich habe damals wirklich diese Schönheit eigentlich entdeckt, in der ich leben darf. Und wir alle da in Tirol.
Ist ja schön, wenn einem dann plötzlich so die Augen aufgehen, gell? Heidi Neururer, eine Frau mit vielfältigen Talenten und einer sehr spannenden Lebensgeschichte, heute zu Gast bei mir in der Sendung. Sie ist Coach, Mentaltrainerin, hat Wirtschaftswissenschaften studiert. Sie ist Buchautorin und sie hat eine Nähe zu Tirol und natürlich auch eine Nähe zu Sport. Und wie würdest du Tirol und Sport jetzt miteinander verbinden?
Ja, ich würde sagen, das ist eine perfekte Kombination. Ich meine, wenn man Tirol nicht mit Sport verbindet, welche Region dann? Ich denke, wir zeichnen uns einfach auch aus durch diese Vielfalt, ja, die es bei uns zu erleben gibt. Es ist einfach alles da, genau, was das Sportlerherz begehrt.
Die Gäste in dieser Sendung, die nehmen auch Einfluss auf das Musikprogramm. Und da würde ich dich jetzt fragen, ob du einen Musikwunsch hast.
Habe ich, ja. Und zwar Calm After the Storm von den Common Linnets.
Diese Common Linnets, die sind ja beim Song Contest einmal dabei gewesen. Und warum ausgerechnet dieser Titel?
Also Calm After the Storm, diese Ruhe nach dem Sturm, das hat auch eine spezielle Bedeutung für mich. Ich glaube einfach, diese Wechselspiele sind ganz wichtig in unserem Leben. Also nur die Ruhe ist nichts, nur der Sturm ist nichts, wir brauchen beides. Und ich habe es immer schon genossen in meinen jungen Jahren, wenn intensive Phasen waren oder eben wenn ein intensiver Wettkampf war, diese Ruhe danach. Das habe ich immer extrem genossen, genieße es auch immer noch, wenn ich jetzt Vorträge halte, was ja auch immer mit Nervosität verbunden ist, dann sitze ich mir meistens danach ein paar Minuten hin und komme in meine Ruhe, sage ich jetzt einmal, und das ist für mich ganz wichtig. Und darum gefällt mir das Lied auch so gut.
Das ist super, das spielen wir jetzt sehr gerne in dieser Sendung. Driving in a fast lane, counting mile marker sign. The empty seat beside me keeps you on my mind. Living in a heartache.
Tirol.
Heidi Neururer ist heute Gast in Auf ein Wort. Du hast in deinem Buch eine Empfehlung in einem einzigen Satz geschrieben, der mir sehr ins Auge gestochen ist. Für alle, die den Gipfel erklimmen wollen und die Muse haben, die Aussicht zu genießen.
Genau, das ist so mein Erfolgsbegriff, sage ich mal. Also Erfolg heißt für mich eben nicht nur, einen Gipfel zu erklimmen, metaphorisch gesehen, sondern auch die Muse haben die Aussicht zu genießen. Also was ich damit sagen möchte ist, ich habe jetzt als Vortragende und eben als Unternehmensberaterin mit so vielen Unternehmen und erfolgreichen Menschen zu tun, die, was mir immer wieder davon berichten, sie sind zwar erfolgreich, sie fühlen sich aber nicht erfolgreich. Und dieses Phänomen gibt es im Sport auch, dass zwar Erfolg da ist, aber dass man nicht wirklich im Erfolg ankommt.
Wie kann ich denn das dann auf mich und meinen Erfolg oder meine Freude, etwas geschafft zu haben, umdrehen?
Also Ziele zu haben ist total wichtig, glaube ich. Aber sich auch zu erwarten, dass wenn ihr Ziel erreicht habt, dass dann alles in Ordnung ist. Weil wir Menschen leben ja oft so, wenn das ist, also wenn ich in einer glücklichen Beziehung bin, dann ist alles in Ordnung. Wenn ich mir das und das leisten kann, dann ist alles in Ordnung. So dieses immer Leben von, sich immer was von was abhängig machen und zu glauben, dass wenn man was erreicht hat, dass dann alles anders ist.
Und aber wie kann ich das machen, dass ich offensichtlich etwas gut gemacht habe, erfolgreich bin, aber das nicht so fühle? Wie kann ich das nach oben bringen, dass ich selber dann auch sage, bravo?
Ja, das gibt's in der Psychologie ein recht spannendes Konzept, und das ist das Konzept vom Selbst. Also das besagt, dass wir Menschen eben aus verschiedenen Teilsystemen, also unsere Psyche von verschiedenen Teilsystemen besteht, und ein System ist dieses ganzheitliche Fühlen, dieses Selbst, und das ist auch diese, das ist unsere Lebensbibliothek. Und nur mit dieser Lebensbibliothek, also wenn wir einen Erfolg wirklich integrieren, also das ist auch das, was ich gemeint habe mit dem, wenn man mal was erreicht hat, sich danach die Ruhe zu gönnen. Also nur wenn man wirklich danach in die Ruhe kommt, wenn man was erreicht, kann man Erfolg wirklich emotional integrieren. Also man muss sich das so vorstellen, wenn man was erreicht und dann gleich wieder zur Tagesordnung übergeht, also das Ziel mehr oder weniger so als
Zwischenstep sieht.
Genau, dann wird das schwierig. Also ich finde, wir haben auch ein bisschen verlernt, dieses Feiern. Mhm. Also wichtig ist dabei, wirklich, wenn man was erreicht hat, wie du es selber gerade angezeigt hast, wirklich mal sich auf die Schulter zu klopfen, das zu feiern und einfach das emotional wirklich dem Raum zu geben, also im Erfolg anzukommen.
Im Erfolg ankommen, das ist schön.
Ganz genau. Und dann kann man wieder die nächsten Steps gehen.
Aber gehen wir jetzt auch? Ich habe noch ein paar so kurze Sätze für dich, Heidi. Mein Tag beginnt immer mit
Fenster auflüften. Frische Luft.
Raus aus dem Bett, Fenster auf. Also gar nicht mit Yoga oder was, sondern Bettdecke weg und dahin geht's.
Schnaufen. Ja, Yoga kann, also ich mache nicht jeden Tag Yoga, aber schon relativ regelmäßig und habe auch so meine Übungen. Das kommt dann später, wenn dann frische Luft im Raum ist. Aber das Erste, was ich mache, ist definitiv mal komplett durchlüften.
Das hätte ich mir im Leben ersparen können.
Wow, das ist eine total schwierige Frage. Ich glaube, ich habe mal viel sparen können, aber irgendwo, glaube ich, braucht man so manche Dinge auch dann, um sich wirklich weiterzuentwickeln auch. Und ich bin grundsätzlich schon der Meinung, dass alles irgendwo dazugehört, ja. Aber schlussendlich bin ich dann schon auch immer wieder davon überzeugt, dass sich der Kreis immer wieder schließt. Ich glaube, die Sachen, was ich mir schon ab und zu sparen hätte können, Dinge, die was halt einfach meiner Gesundheit nicht gut getan haben. Aber ich meine, das ist auch schon vorbei und ich habe ja auch draus gelernt.
Welche Dinge, die deiner Gesundheit nicht so gut getan haben?
Speziell in jungen Jahren, wo ich einfach permanent über meine Grenzen gegangen bin. Okay. Das war sicher nicht notwendig. Also das war einfach
der Ehrgeiz.
Es war einfach auch teilweise ein bisschen Dummheit. Dieser jugendliche Leichtsinn war es halt einfach auch. Ich meine, die Mama hat 100-mal gesagt, steck das Leib alleine in die Hosen. Oder solche Dinge, man jetzt, wo ich wirklich mit meiner Gesundheit, ich würde sagen, Schindler getrieben habe. Okay. Da hätte man sicher einige Sachen sparen können, weil es halt einfach danach wirklich büßen hat müssen.
Dieser Mensch hat mich besonders beeindruckt. Es ist jetzt schwierig, du darfst nur einen sagen.
Eckhart Tolle. Eckhart Tolle ist ein spiritueller Lehrer, der das Buch geschrieben hat, Die Kraft der Gegenwart. Damals, wo ich das Buch gelesen habe, das war knapp vor meinem Weltmeistertitel, es war ein halbes Jahr vielleicht vor meinem Weltmeistertitel, der mir mehr oder weniger erklärt hat, was damals mit mir passiert ist als junge Athletin. Der beschreibt es sehr, sehr gut, dass so eine tiefe Verbindung zur Natur, die was ich damals erlebt habe, dass es ein natürliches Phänomen ist, das viele Menschen nach schwerwiegenden Krisen, meist gesundheitlichen Krisen, erleben. Und welches Geschenk das ist. Und der Eckhart Tolle war dann lange Zeit mein Begleiter.
Den hast du persönlich kennengelernt?
Nein, leider nicht. Aha. Ich war zwar bei zwei großen Vorträgen, aber er war mein Begleiter in Hörbuchform.
Ah, okay.
Also auf ganz vielen Fahrten zu Trainings und zu Wettkämpfen habe ich stundenlang Eckhart Tolle gehört. Er und seine Lehre hat mich tief beeindruckt und auch nachhaltig geprägt als Mensch.
Geprägt. Und das hat mich in meiner Kindheit geprägt, wenn wir schon beim Prägen sind.
Ich denke, das waren schon ganz stark meine Eltern. Also ich habe es vorher schon einmal erwähnt, diese Ruhe und Gelassenheit meines Papas, der was immer die Ruhe bewahrt hat und uns einfach so ganz die einfachen Dinge des Lebens gelehrt hat. Einfach diese Dankbarkeit. Man braucht nichts, um glücklich zu sein. Also ich kann mich erinnern, wie uns als Kind oder auch, ich habe es bei meinen Geschwistern gesehen, wie er uns gesehen hat, wirklich uns als Mensch, wie er Zeit mit uns verbracht hat, wie er ganz viel Aufmerksamkeit uns gegeben hat. Ich glaube, das hat mich sehr stark geprägt und eben auch meine Mama, die was mir sehr viel Vertrauen gegeben hat. Also ich kann mich noch an einen Satz erinnern, wie die Mama als junge Sportlerin gefragt hat, Mama, glaubst du, schaffst es bis an die Weltspitze? Und wie die Mama mich angeschaut hat und gesagt hat, Heidi, wenn nicht du, wer dann? Ja, ich glaube, diese Mischung war es.
Schön, die Eltern werden sich freuen.
Ja, und natürlich war die Beziehung, also wie bei, glaube ich, die meisten anderen einmal zwischendurch halt auch einmal nicht ganz so leicht, sage ich jetzt einmal. Mit einigen Dingen habe ich dann auch gehadert, ganz klar. Aber jetzt bin ich einfach unglaublich dankbar, dass ich Eltern habe, dass ich sie noch habe. Die sind ja auch schon, also der Papa ist 87, die Mama ist über 70. Und ja, ich bin unglaublich dankbar, dass ich mit ihnen eben immer noch was unternehmen kann. Und für mich ist das Schönste, was ich machen kann, ist mit meinen Eltern zum Beispiel Skifahren gehen.
Na, schau ich nicht.
Und wirklich die Bergwelt zu genießen und
die Eltern genießen.
Die Eltern genießen, genau.
Schauen wir noch ganz kurz in die Zukunft. Du bist bei mir, vor dir dein schönes Buch. Das ist so ein lässiges Cover in Weiß ist das. Und das, du sagst selber, wie es heißt?
Lebensmomente einer Weltmeisterin.
Die haben wir ja jetzt gehört auch, aber die Heidi wird wahrscheinlich jetzt auf vielen Lesungen sein, oder? Und das Buch vorstellen.
Genau, also ich darf es in den verschiedensten Formaten vorstellen, habe ich Riesenfreude. Ist natürlich autobiografisch.
Ja, logisch,
klar.
So will man ja das Leben lesen.
Aber es geht weniger um mich als Person, sondern es geht ganz viel um die Erfahrungen, was ich eben auf meinem Weg bis zum Weltmeistertitel gemacht habe. Es soll eben die Leser auch anregen, ihren eigenen Weg, ich würde sagen, einfach mal anzuschauen. Und wir alle sind ja auf unserer ganz eigenen Meisterschaft. Der Sport ist halt immer Vergrößerungsglas. Der Sport bringt dann immer die Sachen sehr, sehr schnell ans Tageslicht. Und was mir eben bewusst geworden ist, wir Menschen sind zwar total individuell verschieden und wir sind alle ganz eigene Persönlichkeiten, aber wir haben mit ganz, ganz ähnlichen Problemen zu kämpfen oder wir setzen uns mit ganz ähnlichen Phänomenen heraus. Und das habe ich versucht eben im Buch eben auch einzubringen. Und es ist auch eine Möglichkeit, das ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen.
Gut, dass wir nicht alles besprochen haben, sodass es auch noch vieles zum Nachlesen gibt. Heidi Neururer, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch und für das Gespräch bei uns hier in der Sendung. Danke vielmals.
Ich sage danke, Waltraud.
Diese Sendung hören Sie noch auf sound.orf.at und dieses Gespräch gibt es auch als Podcast auf ein Wort überall dort, wo es Podcasts gibt. Schön, dass Sie uns heute zugehört haben. Das ist Auf ein Wort mit Waltraud Kirchl und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind.
Ich bin seit Wochen unterwegs und trinke zu viel Bier und Wein. Meine Wohnung ist verödet, meinen Spiegel schlag ich kurz und klein. Ich bin nicht der, der ich sein will und will nicht sein, wer ich bin. Mein Leben ist das Chaos, schau mal genauer hin. Ich bin tierisch eifersüchtig und ungerecht zu Frauen. Und wenn es ernst wird, bin ich noch immer abgehauen. Ich frage gerade dich, macht das alles seinen Sinn? Mein Leben ist ein Chaos, schau mal genauer hin. Und du glaubst, ich bin stark und ich kenn den Weg. Dir ein, ich weiß, wie alles geht. Du denkst, ich hab alles im Griff und kontrollier, was geschieht. Aber ich steh nur hier oben und sing mein Lied. Ich bin dauernd auf der Suche und weiß nicht mehr, wonach. Ich zieh nächtelang durch Bars, immer der, der am lautesten lacht. Niemand sieht mir an, wie verwirrt ich wirklich bin. Ist alles nur Fassade, schau mal genauer hin. Und du
bin stark und ich kenn den Weg. Du bildest dir ein, ich weiß, wie alles geht. Oh, du denkst, ich hab alles im Griff und kontrollier, was geschieht. Aber ich steh nur hier oben und sing mein Lied. Ich steh nur hier oben und sing mein Lied. Stell dich mit mir in die Sonne oder geh mit mir ein kleines Stück. Ich zeig dir meine Wahrheit für einen Augenblick. Ich frage mich genau wie du, wo ist hier der Sinn? Mein Leben ist ein Chaos, schau mal genauer hin. Und du glaubst, ich bin stark und ich kenn den Weg. Du bildest dir ein, ich weiß, wie alles geht. Oh, du denkst, ich hab alles im Griff und kontrollier, was geschieht. Aber ich steh nur hier oben und sing mein Lied. Sing mein Lied.
I didn't know what day it was when you walked into the room. I said hello unnoticed. You said goodbye too soon. Breezing through the clientele, spinning yarns that were so lyrical. I really must confess right here, the attraction was purely physical. I took all those habits of yours that in the beginning were hard to accept. Your fashion sense, beards, lip prints, I put down to experience. The big bosom lady with a Dutch accent who tried to change my point of view. Her ad-lib lines were well rehearsed, but my heart cried out for you. You're in my My love for you is immeasurable. My respect for you immense. You're ageless, timeless, lace and fineness, your beauty and elegance. You're a rhapsody, a comedy. You're a symphony and a play. But honey, what do you see in me? You're in my heart, you're in my soul. You'll be my breath should I grow old. You are my lover, you're my best friend. You're in my soul. You're an essay in glamour. Please pardon the grammar, but you're every
schoolboy's dream. You're Celtic, United, but David, I've decided you're the best team I've ever seen. And there have been many affairs, and many times I've thought to leave. But I bite my lip and turn around, 'cause you're the warmest thing I've ever found.
You're in my heart, you're in my soul. You'd be my breath should I roll.
Mit Radio Tirol. Besser informiert. Die ORF-Weltnachrichten. Es ist 21 Uhr.
Kritik an der neuen Verordnung zur Maul- und Klauenseuche. US-Sonderzollausnahme für Smartphones und Co. offenbar nur vorübergehend. Am Mikrofon im Nachrichtenstudio Martina Kofler. Die neue Verordnung zur Maul- und Klauenseuche, die morgen in Kraft tritt, sorgt weiter für Diskussionen. Das Gesundheitsministerium weist die Kritik daran zurück. Es handelt sich nicht um eine Lockerung, sondern eine Anpassung, heißt es. Ab morgen gelten Importverbote aus Ungarn und der Slowakei ja nur noch für tatsächliche Risikogebiete. Robert Siegmund berichtet.
Bislang gelang es mit rigorosen Maßnahmen und Seuchenteppichen, die mitunter auch zu längeren Wartezeiten an den Grenzen führten, die Maul- und Klauenseuche von heimischen Tieren fernzuhalten. Der Bauernbund und die Landwirtschaftskammer kritisieren daher, dass das SPÖ-Gesundheitsministerium per Verordnung dieses Einfuhrverbot nun auf bestimmte ungarische Sperrregionen beschränkt. Bauernbündler, Landwirtschaftskammerpräsident Niederösterreichs und ÖVP-Nationalratsabgeordneter Johannes Schmuckenschlager sagt zu der Lockerung:
Die große Gefahr ist, dass natürlich bei den Bewegungen von Fleisch man nicht genau ausschließen kann, dass das sich auch durch andere Gebiete durchbewegt. Ja, wir haben alles getan in den letzten Wochen, um unsere Betriebe abzusichern. Und darum finde ich das einen absolut falschen Schritt, viel zu früh.
Die betroffenen ungarischen Regionen werden aktuell gemäß EU-Seuchenrecht festgelegt.
Die israelische Luftwaffe hat nach Angaben eines Militärsprechers in den vergangenen 48 Stunden mehr als 90 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Attackiert wurden laut Armee Waffenlager, Terrorzellen und Anlagen, von denen gestern Geschosse in Richtung Israel abgefeuert worden waren. Kaum von Sonderzöllen befreit, stehen Smartphones, Laptops und andere wichtige Elektronikprodukte offenbar nach.